Entscheidungen zu treffen. Und im Übrigen mit Blick auf den Antrag, den die AfD-Fraktion hier gerade gestellt hat, das ist auch der Grund dafür, warum wir alle noch unser volles Gehalt bekommen. Wofür denn sonst, wenn nicht eben auch als Bundestag unsere Verantwortung wahrzunehmen? Was hat das alles mit der Investition in Infrastrukturen zu tun? Der Bedarf im Alltag ist für die Menschen offensichtlich. Für unseren Bereich funktionierende Kitas, funktionierende Schulen, Hochschulen. Der Sanierungsbedarf ist für alle, die mit offenen Augen durch das Land laufen, ersichtlich. Und die Verbindung von Investitionen in die Infrastruktur mit der Verteidigungsfähigkeit ist zumindest in dem Bereich Verkehrsinvestitionen und im Bereich Digitalisierung offensichtlich. Aber für uns geht es dabei noch um mehr, warum wir in Sicherheit investieren wollen und gleichzeitig in die Infrastruktur und damit in die Qualität auch unseres Zusammenlebens. Wir dürfen Verteidigung und innere Sicherheit und äußere Sicherheit nicht ausspielen gegen den sozialen Zusammenhalt unseres Landes, gegen Investitionen in Zukunftstechnologien, gegen Investitionen in Bildungschancen. Und wir müssen die Investitionen auch tätigen, um dauerhaft Wohlstand zu erwirtschaften in Deutschland. Denn das ist die Grundlage dafür, viele andere Dinge zu machen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur, wenn wir beides machen, in unsere Verteidigungsfähigkeit, in unsere Sicherheit zu investieren und in die öffentliche Infrastruktur zu investieren, wir sind uns sicher, dass das den gesellschaftlichen Rückhalt für diese politischen Maßnahmen sichert in der Kombination. Hätten wir das schon früher machen können? Ja, wir hätten das früher machen können. Wir hätten es früher machen müssen, wenn wir vor einem Jahr schon diese Reform gemacht hätten, wofür es im Parlament meiner Meinung nach gute Gelegenheit gegeben hätte. Dann hätten wir uns viele andere Debatten sparen können und wären vielleicht schon einen Schritt weiter bei der Umsetzung. Die SPD hat das immer gesagt und immer betont, dass wir konkret investieren müssen in unsere Infrastruktur, dass das nicht von alleine kommt. Jetzt haben wir aber einen Pfad, wo wir das umsetzen können. Und das ist eine Gelegenheit, die wir nutzen sollten. Wäre das ein Grund, dass wir es vor einem Jahr schon hätten machen können, das jetzt nicht zu machen? Nein. Denn ich glaube, wir müssen auf die aktuelle Weltlage antworten. Wir brauchen international sichtbare Zeichen, was unsere Verteidigungsfähigkeit angeht. Wir brauchen nach innen den Zusammenhalt und die Erneuerung unserer Infrastruktur, um Wohlstand für das Land zu erwirtschaften und gleiche Chancen zu schaffen. Insofern wird die SPD-Fraktion natürlich den von ihr selbst gestellten Anträgen auch zustimmen.
Dann rufe ich jetzt auf für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Jatzombek.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die weltpolitische Lage, in der wir uns heute befinden, ist eine andere als die, in der wir noch Anfang Januar gewesen sind. Und ich glaube, jeder hat verstanden aus dem, was Donald Trump gesagt hat und was die USA in der letzten Woche getan haben, dass das, worauf wir uns über viele Jahrzehnte verlassen konnten, nämlich das gemeinsame Verteidigungsbündnis, etwas ist, was wir erhalten wollen, was für uns wichtig ist, aber worauf wir uns nicht mehr in letzter Konsequenz aktuell verlassen können. Und deshalb müssen wir selber verteidigungsfähiger werden. Und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung in den Zeiten des Friedens, die Investitionen in andere Bereiche zu lenken, als in eine maximal ausgestattete Bundeswehr. Aber diese Situation hat sich jetzt maßgeblich verändert. Und hier geht es, meine Damen und Herren, um die Verteidigung unseres Vaterlandes. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist auch nichts, was man über Nacht organisieren kann. Wir reden hier nicht von einem Softwareprodukt, was man schnell ausrollen kann. Wir reden von Produktionsmöglichkeiten für Waffensysteme, die viele, viele Jahre dauern, bis sie errichtet sind. Jahre, die wir nicht haben, wenn es am Ende wirklich zu einer Offensive aus dem Osten kommen sollte. Und damit diese Offensive nicht kommt, müssen wir klar machen, dass dieser Whatever-it-takes-Moment, also dass jedenfalls nicht durch Russland freundliche Partner in diesem Parlament die notwendige Verteidigung unseres Landes gestoppt werden kann. Und interessant sind ja die Initiativen, die man aus der AfD dazu hört. Und die Frage, ob denn aus der AfD tatsächlich jemand bereit wäre, irgendwie 1 Euro mehr in die Landesverteidigung zu stecken. Ich habe mir die Rede von Alice Weidel gestern noch mal angehört. Sie ist dagegen. Und ich will mal ein paar Dinge benennen. Eugen Schmidt, ein Kollege der AfD, hat den russischen Pass bis 2021 gehabt, hat im russischen Fernsehen oder Radio erklärt, in Deutschland gäbe es keine Meinungsfreiheit. Der außenpolitische Sprecher ihrer Fraktion hat eine interessante Nebentätigkeit aufgenommen, nämlich gegen Geld als Honorarprofessur lehrt er jetzt in Moskau an der Gnessin-Musikhochschule. Sie haben auch an anderen Stellen sehr interessante Verknüpfungen nach Russland. Und der Aufklärungs- und der Konsequenzwille in Ihrer Partei ist dazu überhaupt nicht erkennbar. Dass es Leute gibt, die Mist bauen, das gibt es in allen Parteien, übrigens in allen Organisationen. Nur in der AfD bleibt sowas in der Regel folgenlos. Und wenn es Folgen gibt, dann höchstens nur für eine begrenzte Zeit. Und danach werden auch Leute rehabilitiert, die von sich selber sagen, sie seien das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus. Und genau auf solche Abgeordneten sollen wir uns im Falle verlassen, wenn wirklich Putin hier näher rückt. Ich glaube, dass das naiv und risikoreich wäre. Und dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Mein Sohn ist 10 Jahre alt. Ich möchte nicht, dass der in irgendeinem Graben liegt und unser Land verteidigen muss, so wie heute in der Ukraine die Situation ist. Und das ist für mich persönlich mein handlungsleitendes Motiv für meine Entscheidung hier. Und das überstrahlt viele andere Fragen. Ich will klar sagen, dass das Thema Infrastruktur natürlich auch etwas ist, was auch, ich bin Rheinländer, ich komme aus Düsseldorf, wir haben viele Rheinbrücken, man kann sich das in Leverkusen angucken, wir haben auch in Düsseldorf viele. Wir werden viel Geld für Infrastruktur brauchen. Dafür die Möglichkeiten bereitzustellen, ist sicherlich keine verkehrte Idee. Man kann sicherlich über Mechanismen und Größen an den Stellen streiten, aber das, was hier getan werden muss, ist, glaube ich, doch von vielen unstrittig. Ich will aber auch am Ende noch eins sagen. Das alles darf nicht dazu führen, dass wir notwendige Reformen nicht tun. Das haben wir hier in den Oppositionszeiten gesagt und das werden wir auch in den Regierungszeiten sagen. Wir müssen gerade hier in unserem Forschungsökosystem, in unserer Forschungsinfrastruktur, müssen wir wirklich auch Kosten senken und Bürokratie runterfahren. Wir haben in dieser ganzen Landschaft von Projektträgern und Forschungsgemeinschaften und BMBF und so viele, so kleinteilige Auflagen. Ich traf diese Woche eine Rektorin einer Hochschule, die sagte, ein Glück, dass wir jetzt eine GmbH haben, um mit Startups zu arbeiten, denn wenn ich die in meine Hochschule so einladen würde, müsste ich bei jedem, der eine Tasse Kaffee trinkt, den Namen daneben schreiben. Wir belasten unsere tollen Forscherinnen und Forscher mit einer Bürokratie, die ein Ausmaß angenommen hat, was vieles verhindert, aber auch sehr, sehr viel Geld kostet. Und wir müssen auch privates Kapital hebeln. Ich habe von den Launchern, von den Quantencomputern immer geredet. Wir haben gezeigt, wie das geht. Wir müssen gerade im Forschungsbereich privates Geld hebeln. Und der letzte Punkt ist, dass wir allerdings auch das Thema Verteidigung und Dual Use auch als eine Chance sehen. Und ich möchte schon auch dafür sorgen, dass wir hier im Forschungsbereich daran partizipieren. Es gibt natürlich eine Menge Hochschulen mit Zivilklauseln, die werden sich die Frage stellen müssen, ob sie auch an solchen Programmen am Ende halt teilhaben wollen. Aber ganz klar ist, ohne Technologie und Forschung werden wir uns nicht verteidigungsfähig machen. Und das ist für uns hier mit unseren Themen auch eine große Chance. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Dr. Anja Reinhalter.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Es stimmt ja, der Sanierungsstau im Bildungs- und Wissenschaftssystem ist gewaltig und bremst unsere Innovationskraft und unser Wirtschaftswachstum erheblich aus. Allein für Kitas, Schulen, Berufsschulen, Hochschulen und sonstige Forschungseinrichtungen können wir von einem Investitionsrückstand von mindestens 200 Milliarden Euro ausgehen. Wir brauchen also dringend ein Investitionspaket für moderne Schulgebäude und Ausstattung. Wir Grüne haben mit dem Nationalen Bildungspakt in Höhe von 10 Milliarden Euro jährlich einen konkreten Vorschlag für Modernisierung der maroden Infrastruktur gemacht. Und darüber hinaus braucht es natürlich auch zusätzliche Investitionen in die deutsche Forschungsinfrastruktur, in den Wissenstransfer und in Innovationsakteure, wie zum Beispiel die Innovationsinitiative Zukunft Campus. Mit Investitionen in Bau und Modernisierung von klimagerechten und inklusiven Hörsälen, Laboren, Mensen und Bibliotheken. Dabei gilt es auch, nicht nur in Beton zu investieren, sondern dass Investitionen in Zukunft, in Innovationen und in Talente ebenso dringend geboten sind. Es ist also richtig und wichtig, mehr in Bildungseinrichtungen, gute Forschungsinfrastruktur zu investieren. Und das sagen wir auch schon seit Jahren. Und das haben wir als Ampel auch gemacht. Und wir hätten auch gerne noch mehr gemacht. Aber die Union hat sich in der Oppositionsrolle doch ziemlich destruktiv verhalten und eher eine sehr überschaubare Staatsverantwortung gezeigt. Denn ein ernster Kooperationswille zum Wohl des Landes war eher Fehlanzeige. Und es ist schon eine besondere Spezialität, dass genau das alles jetzt selbstverständlich von uns erwartet wird. Wir Grünen haben der Union ein faires Angebot gemacht für eine gemeinsame Reform der Schuldenbremse, um dringend nötige Investitionen in Sicherheit, Infrastruktur und Klimaschutz zu ermöglichen. Denn ja, natürlich braucht es eine Reform, aber nicht erst jetzt, nicht erst seit dem öffentlichen Schauspiel im Oval Office. Trump, der russische Krieg in der Ukraine, Rezession, das sind nicht erst seit der Bundestagswahl Herausforderungen für unser Land. Doch bis zum Wahltag hat Merz all unsere Angebote für eine Reform der Schuldenbremse abgelehnt. Warum wohl? Einfache und traurige Antwort, weil Wahlkampf war. Und jetzt kommen Sie um die Ecke nachdem Sie die Schuldenbremse im Wahlkampf wie eine Monstranz vor sich hergetragen haben. Jetzt kommen Sie um die Ecke, dass sich niemand mehr an Ihr Wahlkampf-Credo erinnert, wenn Sie alles mit teuren Wahlgeschenken abgeben. Wir finden dieses Verhalten höchst fragwürdig und mit uns viele Wählerinnen und Wähler im Land. Denn es lässt sich niemand gern für dumm verkaufen. Ist das vielleicht der Beweis dafür, dass Herr Merz schon jetzt die Bodenhaftung verloren hat? Oder wusste er es nicht besser? Was war es denn jetzt? Vorsätzliche Wählertäuschung oder Ahnungslosigkeit? Beides macht mir Sorgen. Denn es ist jetzt auch innerhalb kürzester Zeit das zweite Manöver, wo man sich wirklich fragen muss, ob das jemand vom Ende her gedacht hat. Sowas passiert, wenn man Parteitaktik und Wahlkampf über die Interessen des Landes und der Menschen stellt. Kann so eine solide und vertrauensvolle Politik in Zukunft aussehen? Gestern haben wir im Plenum gehört, wie salopp die Union mit dem Wort zusätzlichen Versprechen zum Klimaschutz umgeht. Denn ohne das Wort zusätzlich im Gesetzesentwurf machen wir auch keine zusätzlichen Investitionen, sondern schlichtweg zusätzliche 500 Milliarden Schulden. 500 Milliarden Schulden für Wahlgeschenke. Wir stehen nicht zur Verfügung, Spielgeld bereitzustellen, um Wählertäuschung und klimaschädliche Subventionen zu finanzieren. Und einen Blankoscheck für den großen Tresor gibt es mit uns Grünen auch nicht. Denn mit diesem Sondervermögen wird mitnichten sichergestellt, dass auch nur ein einziger Euro zusätzlich in Klimaschutz, Infrastruktur, Bildung, Forschung und Entwicklung fließt. Und dabei geht es in unserem Ausschuss gerade darum. Um ein wirkliches Signal für ein zukunftsfähiges Deutschland zu setzen, müsste das Sondervermögen einen Beitrag zur Erhöhung der Quote für Bildung und Forschung auf über 3,5% des BIPs leisten. Was unsere Bildung, Forschung und Entwicklung jetzt braucht, ist eine zuverlässige, langfristige Finanzierungsquelle für notwendige Investitionen. Und das geht nicht durch ständige Sondervermögen, das wissen Sie genauso wie wir. Das geht über eine ordentliche Reform der Schuldenbremse. Und ja, die Herausforderungen sind enorm und wir nehmen sie ernst und das tun wir. Und darum haben wir einen Gesetzesentwurf eingebracht. Denn wir halten es durchaus für nötig, dass wir bezüglich der Sicherheitslage in Europa zu einer gemeinsamen Einigung kommen. Jetzt warten wir mal auf den Änderungsantrag und schauen, wie es weitergeht. Diesem Gesetzesentwurf von Union und SPD können wir so nicht zustimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur FDP-Fraktion mit Dr. Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist uns allen bewusst, dass wir in Verteidigung mehr tun müssen. Das ist sich auch unsere Fraktion bewusst und dass da auch schon länger hätte mehr passieren müssen aufgrund der veränderten Situation seit dem 24.02.2022. Deswegen hat die FDP auch einen Vorschlag gemacht über eine Erweiterung des Sondervermögens für die Bundeswehr und eben auch eine Regelung, wie viel Prozent, nämlich 2% des BIP über den Haushalt abgedeckt werden müssen. Warum? Verteidigung ist eine der Kernaufgaben des Staates. Das ist quasi das, was auf jeden Fall ein Staat tun muss, nämlich die Sicherheit seiner Bevölkerung gewährleisten. Und deswegen lehnen wir auch den weitergehenden Vorschlag der Fraktion CDU, CSU und SPD ab, weil hier wird ein Spiel gespielt, das dazu führt, dass man einer zukünftigen Regierung Spielgeld zukommen lässt, wenn man es selbst erlaubt ausdrücken möchte. Und es ist nämlich die Frage, wie werden in Zukunft Prioritäten gesetzt? Und wenn mehr Mittel über Schulden vorhanden sind, dann nimmt der Druck zur Prioritätensetzung eindeutig ab. Und wenn Sie mir erlauben, es ist so, wir haben vor über 10 Jahren die Finanzkrise und die Eurokrise gehabt. Und ich kann mich erinnern, ich bin ja Volkswirt, dass gerade die Union gefordert hat von anderen Ländern erst Reformen, dann zusätzliche Schulden. Und jetzt, wenn man selber an die Regierung kommt, agiert man anders. Und Kollege Jarzombek hat die Friedensdividende angesprochen. Die Friedensdividende war da. Sie wurde aber nicht investiert. Sie wurde letztendlich für viele soziale Projekte, die vielleicht gar nicht so notwendig waren, die sehr unspezifisch ausgeprägt worden sind, durchgeführt. Schauen Sie zum Beispiel auf das Thema Mütterrente. Auch jetzt kommt wieder die Mütterrente rein. Das ist kein Bekenntnis zum Fortschritt, zur nächsten Generation, zur Zukunft unseres Landes, sondern es ist schlichtweg Staatskonsum. Und das ist das, was hier das große Problem darstellt. Die Schuldenbremse zwingt zur Priorisierung. Warum? Weil es einfach Sie jetzt hier, Union und SPD insbesondere, den Beweis bringen, dass sie eben nicht bereit sind, Prioritäten zu setzen. Und dass sie den Investitionsbegriff, den Infrastrukturbegriff, werden sie so weit ausdehnen, dass fast alles möglich ist, was finanziert werden will und dass Wahlgeschenke möglich werden. Und genau das ist der Punkt. Und über den sollten Sie sich bitte klar sein. Und das muss ich auch darüber im Klaren sein. Wir, die Boomer-Generation, und ich bin ein Vertreter der Boomer-Generation, wir haben von dieser Friedensdividende profitiert. Aber jetzt liegt hier ein Antrag vor, der dazu führt, dass die nächste Generation die Last tragen wird. Nämlich die Last dessen, dass man bisher diese Entscheidungen gescheut hat, ohne Prioritätensetzung zu machen. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag ab. Wir haben unseren Vorschlag gemacht im Hinblick auf die Verteidigungsfähigkeit. Und ich möchte Sie ehrlich gesagt darum bitten, dass Sie in Zukunft diejenigen, die noch diesem Gremium angehören, tatsächlich dafür sich einsetzen, dass wir eine Zukunftsorientierung haben, dass Forschung eine Rolle spielen muss, dass Bildung eine Rolle spielen muss. Aber die muss dann auch verlangen, dass wir in unseren Haushalten diese durchgehen, dass wir wirklich mal, Herr Zumbeck hat es in einer der letzten Sitzungen auch angesprochen, ein echtes Zero-Based-Budgeting durchführen, dass man wirklich sich überlegt, was sind die Kernaufgaben des Staates, welche Aufgaben müssen über Steuern finanziert werden und welche Aufgaben können im Rahmen der Schuldenbremse finanziert werden. Aber die Schuldenbremse über die Verteidigungshaushalte einfach aufzubohren, dass weitere Mittel ohne Probleme gestellt werden können für andere Zwecke, auch wenn es Versprechungen gestern gab im Parlament von Herrn Klingbeil, da kann ich ehrlich gesagt aufgrund meiner Erfahrung als Volkswirt nur eines sagen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und deswegen beantrage ich hier, dass wir diesen Antrag ablehnen. Und ich bin gespannt, auf welche weiteren Änderungsanträge kommen. Und wenn Sie mir noch eine Schlussbemerkung erlauben, dies, was hier im Moment vorgeht zwischen den zwei großen Fraktionen, ist der beste Beweis oder Beleg für die Gültigkeit der Public-Choice-Theorie, die nämlich sagt, dass sich Fraktionen gegenseitig ein sogenanntes Log-Rolling durchführen. Ich tue dir nicht weh, du tust mir nicht weh. Und das Ganze schieben wir auf die Zukunft, auf die nächste Generation ab. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Nicole Höchst und AfD-Fraktion.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, werte Kollegen. Machen Sie sich doch mal ehrlich. Wir haben in Deutschland gar kein Steuereinnahmeproblem. Wir haben ein Ausgabenproblem. Und eine Gemeinschaft, die sich warm läuft, die nächste Regierung zu bilden gemeinsam und dabei nur auf das weitere Schuldenmachen schaut und überhaupt nicht darauf, dass wir sehr viel Geld für Unnötiges, Unsinniges und Schädliches ausgeben, die begeht ein Verbrechen an den zukünftigen Generationen. Wissen Sie, ich habe Ihre Argumente sehr wohl gehört. Eilbedürftigkeit, sagen Sie. Wenn es Ihnen wirklich ernst gewesen wäre mit der Eilbedürftigkeit und einwandfreien demokratischen Abläufen, die sich nicht in einer Grauzone mit von wegen, wir kriegen noch Geld, deswegen dürfen wir noch entscheiden. Herr Kaczmarek, Sie wissen doch, dass Sie auch noch nach Austritt aus dem Bundestag Geld bekommen und zu sagen haben Sie trotzdem nichts mehr. Ne? Übergangsgeld, genau. Also wir bewegen uns in einer Grauzone. Und wenn Sie das wirklich für eilbedürftig gehalten hätten und dem Wählerwillen Genüge tun wollten, dann hätten Sie im Ältestenrat für Mehrheiten sorgen müssen, dass unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas den neuen Bundestag so schnell wie möglich einberuft. Stattdessen haben Sie sich verständigt und mehrheitlich abgestimmt, den letztmöglichen Termin zu wählen. Und Ihnen von der Merz-CDU geht es natürlich allein um bestehende Mehrheiten, denn mit Blick auf die kommenden Mehrheiten steht eine Grundgesetzänderung in dem Hoppla-Hopp-Verfahren in den Sternen. Wir haben das gut angeschaut, was Sie da bewerkstelligt haben. Und besonders interessant sind Ihre Ausführungen hinten zur Folgenabschätzung und zu den Folgen, die Sie da erwogen haben. Die sind sehr unausgegoren und ich kann den Damen und Herren da draußen nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Deswegen komme ich noch mal auf dieses fragwürdige Vorgehen zurück und muss Ihnen attestieren von der Merz-CDU, dass die CDU es war, die die Wehrpflicht ausgesetzt hat. CDU-Regierungen waren es, die unsere Verteidigungsfähigkeit den Bach runter haben gehen lassen. Es waren CDU-Regierungen, die dafür gesorgt haben, durch vergangenes Verhalten, dass wir als Deutschland, als deutsche Nation nun mit heruntergelassenen Hosen dastehen. Das ist wichtig, das zu erinnern, weil das Ihr Verhalten noch fragwürdiger macht. Ich kann Ihnen sagen, dass in der Fläche es brodelt. Ich habe mich gerade in den vergangenen Tagen mit vielen zukünftigen Ex-CDU-Wählern unterhalten, die furchtbar sauer sind darüber, dass sie sie gewählt haben für die Dinge, die sie versprochen haben, und die Schuldenbremse hochzuhalten und die zukünftigen Generationen nicht weiter zu verschulden, war eines dieser Versprechen. Sie setzen sich jetzt feudal darüber hinweg, noch bevor wirklich Koalitionsverhandlungen stattgefunden haben, und zeigen so ihren Wählern in der Fläche sehr deutlich, was sie von ihnen halten, nämlich gar nichts. Und das ist das Problem, was der Deutsche Bundestag hat und die deutsche parlamentarische Demokratie. Sie verlieren mit diesem Vorgehen das Vertrauen von zig Millionen Wählern da draußen. Sie verlieren mit diesem Vorgehen den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie werfen uns vor, zu spalten. Dabei sind Sie es, die das vorantreiben. Sie stellen die Interessen Ihrer Wähler hinten an. Das dürften einige Millionen gewesen sein, denn unsere Wähler waren über 10 Millionen Menschen. Und alle diese Wähler haben nun durch ihr besonderes Demokratieverständnis die Pappnase auf. Wir lehnen dies Ansinnen, das Grundgesetz mit der bestehenden, abgewählten Zweidrittelmehrheit zu ändern, aus Überzeugung ab und schicken noch hinterher: Schämen Sie sich. Schämen Sie sich bis zum Nordpol und zurück. Und wenn dort die Kappen nicht geschmolzen sind, berichten Sie davon.
Okay, dann kommen wir jetzt zu Dr. Petra Sitte für die Gruppe Die Linke.
Ja, danke. Im Kern reden wir hier über eine Summe von etwa 1 Billion Euro und 3 Grundgesetzänderungen. Und ich halte es nicht für sachgerecht, dass ich dafür 2,5 Minuten Zeit habe. Da werden auch unsere demokratischen Mitwirkungsrechte eingeschränkt. Wir haben im Kern es damit zu tun, dass wir dem neuen Bundestag vorgreifen. Auch deren Mitwirkungsrechte sind mit zu berücksichtigen. Das haben wir auch gestern deutlich gemacht. Wir haben dazu eine Klage eingereicht. Die Repräsentationsrechte auch des neuen Bundestages wären zu berücksichtigen gewesen. Wir haben nicht mal einen 25er Haushalt und entscheiden über einen Zeitraum zwischen 10 und 12 Jahren und binden nicht nur den nächsten Bundestag, sondern wir binden Bundestage. Und deshalb ist das Vorgehen zu kritisieren und hätte vom neuen Bundestag bewerkstelligt werden können in nahezu der gleichen Zeit. Diese 3 Grundgesetzänderungen haben nicht zwingend etwas miteinander zu tun. Ob man das trennt oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es ist auch angekündigt worden von Seiten der Bündnisgrünen, dass sie gerade bei der jetzt diskutierten Vorlage stört, dass im Grunde genommen viel zu wenig drinsteht, wie man die Klimaziele erhalten kann bzw. einhalten kann. Der Antrag bezieht sich aber nur auf den Aufrüstungsteil, den Sie jetzt vorgelegt haben. Das lässt tief blicken. Ich halte die Aufrüstungsspirale, der wir jetzt entgegengehen, die nach oben offen ist, für hochproblematisch, weil nach wie vor lässt sich immer noch belegen, dass die NATO mehr Aufwendungen für Aufrüstung gibt als Russland selbst. Wenn man die Investitionsbedarfe nimmt für den Sondervermögen, Bahn 60 Milliarden, Straßen, Brücken 177 Milliarden, ÖPNV 28,5 Milliarden, Investitionsstau Hochschulen mindestens 74 Milliarden, KfW Kommunalpanel für Kitas und Ähnliches und Schulen 55 bzw. 12 Milliarden. Also wir haben es schon dort, nur in diesen ausgewählten Bereichen, mit 406,5 Milliarden zu tun. Das heißt, es wird nicht reichen. Vom Kooperationsverbot, komischerweise, also bei den Grundgesetzänderungen, ist gar nichts zu lesen. Wenn Sie sichern wollen, dass das hier alles tatsächlich tatsächlich zusätzlich passiert, dann müssten Sie auch gleichzeitig eine Steuerreform ankündigen, die eben auch eine gerechtere Lastenverteilung ermöglicht. Das ist aber nicht der Fall. Und insofern bin ich interessiert daran zu erfahren, wie Sie tatsächlich sichern wollen, dass die Mittel zusätzlich ausgegeben werden. 2,5 Minuten sind vorbei.
Vielen Dank. Das BSW fehlt entschuldigt. Damit wäre die berichterstattenden Runde abgeschlossen. Sind weitere Wortmeldungen gewünscht? Das ist nicht der Fall. Auch keine Anmeldung aus den Reihen der digital Zugeschalteten. Damit würde ich jetzt gemäß der konditionierten Anforderungen des Haushaltsausschusses und gemäß des Mehrheitsbeschlusses sowohl der Obleuterunde als auch zu Beginn dieses Ausschusses die Sitzung auf unbestimmte Zeit unterbrechen, möglicherweise nur bis heute Nachmittag, notfalls bis Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann es entsprechende Vorlagen gibt. Das heißt, ich schließe die Sitzung jetzt nicht, sondern ich unterbreche sie, schließe aber auf jeden Fall jetzt die digitale Übertragung und rechne damit, dass wir uns dann in dieser Zusammensetzung wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.